SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Professor Michael Vogtländer. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Frau Köster.
Sie sind am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln für den Bereich Finanz- und Immobilienmärkte zuständig. Und wir müssen reden, denn was ist da los am Immobilienmarkt? Steigende Zinsen, Baumaterialien sind knapp. Wer eine Wohnung sucht, egal ob zum Mieten oder zum Kaufen, verzweifelt oft an der schwierigen Situation. Zum Bauen ja ganz zu schweigen. Also die Politik spricht ja von der großen Zeitenwende. Sprechen Sie da auch von der Wende, von der Zeitenwende bei den Immobilienmärkten?
Ja, Zeitenwende ist natürlich ein sehr großer Begriff, aber die Rahmenbedingungen haben sich einfach drastisch verändert im Vergleich zum Vorjahr. Wir haben jetzt einen dreimal so hohen Zins, ja, für 10 Jahre Zinsbindung fast 3%. Das ist natürlich enorm und ich glaube, jeder, der im Januar nach einer Immobilie geguckt hat und jetzt auf die Finanzierungskosten schaut, der ärgert sich. Die hohen Baupreise haben Sie angesprochen. All das setzt den Markt natürlich unter Druck und war es jetzt vor einem Jahr noch sehr attraktiv, in Immobilien zu investieren oder auch zu kaufen. Dreht es sich jetzt? Ich glaube jetzt nicht, dass wir in einen Crash gehen, aber die Rahmenbedingungen sind jetzt einfach deutlich schwieriger.
Ja, Sie haben es gerade angesprochen. Wer nichts gefunden hat, der ärgert sich ja, der beißt sich doch wirklich in den Hintern. So ärgerlich war die Situation, glaube ich, seit den 80er Jahren nicht mehr, weil die Zinsen so rasant ansteigen.
Richtig, also so einen schnellen Zinsanstieg haben wir noch nicht erlebt. Vielleicht vor den 80er Jahren, aber das ist lange her und damit muss man jetzt, das muss man jetzt erstmal verdauen, das muss die Branche verdauen, die dann auch umschalten muss, aber das muss natürlich auch derjenige, der jetzt eine Immobilie sucht, auch erstmal verdauen. Und ich glaube, es funktioniert dann nur dadurch, dass man dann auch Ansprüche reduziert, nicht mehr die ganz große Wohnung kaufen kann, nicht mehr die beste Lage kaufen kann, aber das muss man natürlich auch erstmal verarbeiten, deswegen stellen auch viele gerade erstmal den Wunsch nach dem eigenen Heim auch zurück.
Sie berichten regelmäßig über die aktuelle Lage in Ihrem Podcast 1A-Lage. Sie sagen, ja, jetzt stellen viele erstmal den Wunsch zurück. Die Frage ist, ist überhaupt das Angebot da, was es bräuchte? Denn da hören wir natürlich auch immer, es fehlen so, so viele Wohnungen. Es fehlen überhaupt die Baugrundstücke. Wie ist die Lage?
Ja, wir hatten eigentlich die letzten Jahre schon das Problem, dass zu wenig gebaut wurde, gerade in den Ballungsregionen. Wenn wir uns Stuttgart anschauen, aber auch München oder auch andere Regionen, dort fehlte es wirklich an Wohnraum. Und dadurch war es natürlich so schwer, auch eine Wohnung zu finden. Und jetzt ist die Befürchtung natürlich da, wenn jetzt die Baukosten so stark steigen und die Nachfrage auf der anderen Seite sinkt, weil die Zinsen eben so hoch sind, dass zukünftig eben noch weniger fertiggestellt wird. Und damit, das würde heißen, jetzt in diesem Jahr werden vielleicht die Gebäude noch fertiggestellt, aber andere, die jetzt geplant haben, die stellen das vielleicht zurück und das heißt 2023, 2024 könnte die Lage dann auch noch schwieriger werden.
Also das heißt, von fallenden Zinsen ist auch erstmal gar nicht auszugehen. Das Ganze ist so ein bisschen wie Lotto spielen.
Zinsen sind natürlich wahnsinnig schwer zu prognostizieren. Da hängt es viel auch davon ab, wie es zum Beispiel in der Ukraine weitergeht. Umso schneller dieser Konflikt, dieser Krieg gelöst werden könnte, umso schneller könnten die Inflationsraten und damit eben auch die Zinsen runtergehen. Aber das kann im Moment keiner prognostizieren. Es kann sich auch deutlich verschlimmern. Wir sehen ja gerade, dass am Gashahn gedreht wird, die Gaspreise dadurch weiter steigen. Das ist tendenziell auch ein Treiber für weitere Zinserhöhungen.
Sie sind am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln und beobachten die Entwicklung des Immobilienmarktes genau. Olaf Scholz hat ja mit 400.000 Wohnungen pro Jahr und davon 100.000 Sozialwohnungen Wahlkampf gemacht. Wie nah ist er an dem Versprechen dran? Oder muss ich fragen, wie weit ist er davon weg?
Na, im Moment ist er eher weiter weg davon. Wir waren jetzt bei 300.000 Wohnungen etwa. Tendenziell werden es eher weniger in der jetzigen Lage. Ich muss aber sagen, dieses Ziel fand ich von Anfang an nicht sehr glücklich, weil wir eben sehr unterschiedliche Wohnungsmärkte auch haben. Wir haben die Ballungszentren, da müssen wir deutlich mehr bauen. Aber wir haben auch viele Regionen, 45% der Landkreise heute, die müssten eher weniger bauen, weil sie eben schrumpfen. Und es bringt nichts, wenn wir jetzt dort Wohnungen bauen, wo wir sie nicht brauchen.
Wobei, wenn Sie sagen, die Ballungszentren, die brauchen die Wohnungen, sind nicht gerade die Ballungszentren schon unendlich dicht bebaut? Also da ist dann immer die Rede von Nachverdichtung. Sollte das nicht irgendwann ein Ende haben und man müsste zu anderen Lösungen kommen?
Ja, das ist richtig. Wobei die Lage natürlich sehr unterschiedlich ist. Berlin beispielsweise hat noch Potenziale, kann mehr bauen. Aber Stuttgart zum Beispiel mit der Kessellage, da ist das natürlich begrenzt. Da geht es vor allen Dingen darum, die Verbindung zu den Umlandgemeinden zu verbessern, also den Kreis um Stuttgart möglichst weit zu ziehen, dass die Leute zum Beispiel auch schneller dann zur Arbeit pendeln können, aber sich eben auch weiter weg eine Wohnung oder ein Haus leisten können. Das ist ganz entscheidend und das ist die Aufgabe, die wir jetzt haben.
Wenn Sie das Pendeln gerade ansprechen, dann kommt aber natürlich ein anderes Problem. Die Infrastruktur ist dann gefragt. Wie komme ich gut mit öffentlichem Nahverkehr in die Stadt? Also das eine Problem zieht andere Probleme nach sich. Sehen Sie eine Trendwende, dass man Probleme jetzt, weil es so eklatant ist, dass man Probleme anders angeht? Merken Sie etwas davon?
Das Problembewusstsein ist da, aber die Handlungen bleiben noch ein bisschen aus. Und es ist oftmals auch so, dass wir uns da im Föderalismus wirklich schwer tun. Weil im Prinzip muss Stuttgart mit den Umlandgemeinden verhandeln. Ja, muss sagen, okay, wir bauen Infrastruktur, wir stellen etwas zur Verfügung, wenn die anderen eben Wohnungen schaffen. Das ist aber oftmals schwer zu koordinieren. Da müsste es eigentlich eine obere Stelle geben, beispielsweise das Land, das da eben koordiniert und auch einen Interessensausgleich stattfinden lässt. Oftmals schwierig, aber in der Tat, wir müssen deutlich mehr in die Infrastruktur investieren. Natürlich nicht nur in den ÖPNV, zum Beispiel auch in den Internetausbau. Schnelles Internet ist oftmals auch sehr wichtig, damit die Menschen überhaupt weiter wegziehen.
Klar, ist ein Anreiz.
Genau, und auch in Schulen und Ähnliches. Also das ist in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ein ganz großes Problem, dass viele Eltern sagen, dort kann ich nicht hinziehen, weil die Schulen einfach nicht in einem guten Zustand sind. Also es ist,
gilt auch für Baden-Württemberg.
Genau, ja. Also wir müssen eigentlich Wohnungspolitik und Regionalpolitik zusammendenken, damit wir hier einen fairen Ausgleich auch hinbekommen.
Im Januar stoppte Wirtschaftsminister Habeck das Förderprogramm und seitdem gelten strengere Anforderungen. Heißt sowas nicht automatisch, dass dann weniger gebaut wird?
Also das war natürlich ein ganz schlechter Start in die Wohnungspolitik, dass dieses Förderprogramm so ad hoc ausgesetzt wurde. Dann wurde ja nochmal ein neuer Anlauf gemacht und dann waren die Fördermittel, ich glaube, nach 6 Stunden wieder verbraucht. Das ist ein ganz schlechtes Signal und klar, es bedeutet, wenn die Fördermittel fehlen, dass man dann entweder nach einem geringeren Energieeffizienzstandard bauen kann oder die Planung erstmal komplett auf Eis legt. Und das mussten viele Investoren tatsächlich machen, auch viele private Bauherren, weil sie eben alles fertig geplant hatten für ein besonders energieeffizientes Gebäude und dann fehlt eben ein substanzieller Bestandteil der Finanzierung.
Ja, das gilt eben als eine der wichtigsten sozialen Fragen unserer Zeit. Nur wenn man drauf guckt, dann ist es doch für viele einfach sehr frustrierend. Werden einem da mehr Steine in den Weg gelegt als ausgeräumt? Was ist da Ihre Einschätzung?
Ja, es ist schon extrem schwierig, ein Eigenheim zu erwerben, das muss man sagen. Die letzten Jahre war es vor allen Dingen so, dass die Hürde an Eigenkapital so groß war, ne, dass man erstmal Grunderwerbsteuer bezahlen musste, den Notar, den Makler und da enorm viel gespart haben musste. Das haben viele nicht geschafft. Jetzt kommt als nächstes Problem hinzu, dass die Zinsen eben so stark gestiegen sind. Und wenn man jetzt eben selber baut, was ja doch viele auch geplant haben, dann rennen einem jetzt die Baukosten davon und man findet keine Handwerker. All das sind wirklich große Probleme und es ist nicht leicht im Moment Eigenheimbesitzer zu werden.
Also wirklich auf eine schockierende Zahl, auf die ich gestoßen bin gestern in der Recherche, die Anzahl der Bauvorschriften habe sich zwischen 1990 und heute von 5.000, was ja schon viel ist, auf 20.000 vervierfacht. Das ist doch echt erschreckend, oder?
Ja, also wir satteln immer drauf. Es kommen immer neue Standards hinzu, die man erfüllen muss, immer neue Vorschriften. Und das macht das Ganze natürlich deutlich teurer, das muss man sagen. Also ein Teil, wesentlicher Teil der Preissteigerung fußt eben auch auf solchen Bauvorschriften. Und ich glaube, gerade jetzt wäre es wichtig, da auch zu entrümpeln, die Bauvorschriften durchzugehen, damit man eben auch wieder günstiger bauen kann. In den Niederlanden hat man das gemacht in den 2000er Jahren mit großem Erfolg. Da sind die Baukosten erstmal deutlich zurückgegangen. Das bräuchten wir jetzt tatsächlich auch.
Also Niederlande wäre ein gutes Beispiel, wo wir uns was abgucken können. Denn wenn wir Deutschen was gut können, dann sind es Vorschriften. Wo könnten wir noch hingucken? Wer macht es noch gut?
Naja, Frankreich ist auch spannend, weil in Frankreich tatsächlich viel, viel mehr gebaut wird pro Einwohner als bei uns. Da ist man auch. Letztlich ist es natürlich auch so, dass man dort auch offener ist fürs Neubauen. Ne? Wir haben so viele Gründe, warum man nicht neu bauen soll, aus ökologischen Gründen, weil die Flächen knapp sind, weil man den Lärm nicht haben möchte. Aber wir werden das Wohnungsproblem nicht lösen können, wenn wir nicht ein bisschen mehr bauen. Und da müssen wir letztlich auch unsere Haltung überdenken.
Wir hatten heute Morgen in unserer Sendung schon ein Beispiel von einer jungen Familie, eher Maschinenbauingenieur, sie medizinische Fachangestellte, also guter Mittelstand. Und es reicht dennoch nicht. Wir hören gerade mal eben rein.
Die steigenden Preise, also die Baupreise, waren eigentlich unkalkulierbar. Auch der Zins ist in der letzten Zeit angestiegen. Das hat einen Teil dazu beigetragen, wie auch der Bauzwang binnen 2 Jahre und auch eigentlich der Wegfall von vielen Förderungen, wie zum Beispiel Baukindergeld.
Also die mussten ihren Traum vom Eigenheim in Buchen jetzt einfach aufgeben. Wie frustrierend ist das?
Ja, total frustrierend. Ne? Da steckt natürlich viel Arbeit schon drin, viel Planung schon drin. Und jetzt muss man aufgrund dieser gestiegenen Kosten das Ganze zurückgeben. Das ist natürlich extrem schwierig. Und das wird nicht nur dieser Familie so gehen, das wird vielen Familien so gehen, aber auch vielen Projektentwicklern, die jetzt bauen wollten und die auch feststellen, wir kriegen das nicht mehr hin. Das, was wir nehmen müssten, wird uns keiner bezahlen. Also werden sicherlich einige Grundstücke zurückgegeben.
Die Kosten gingen dann von 600.000 in diesem Beispiel auf 750.000 Euro hoch. Wer soll sich das Bauen überhaupt noch leisten können?
Ja, ich glaube, wir müssen da schon überlegen, wie wir die Baukosten senken können. Aber wahrscheinlich müssen wir eben auch unsere Ansprüche erstmal wieder zurückschrauben. Natürlich vor einem Jahr mit 1% Zins konnte man sich das noch eher leisten, die 600.000. Aber jetzt 750.000 mit 3% Zins ist natürlich eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, viele werden sich jetzt schütteln und dann neu planen und müssen vielleicht auch kleinere Häuser, kleinere Grundstücke dann wählen.
Kommentar dazu von SWR1-Hörer Michael aus Rottenburg, der geschrieben hat, ja, wir sollten im Grunde darüber sprechen, dass einfach nicht jeder auf dieser Welt überhaupt ein Eigenheim bauen kann.
Ja, aber es ist natürlich der große Wunsch vieler Menschen. Also wir haben auch eigene Studien dazu gemacht. Die Menschen bevorzugen im Zweifelsfall lieber das Einfamilienhaus im Umland als die kleine Wohnung in der Stadt, im Zentrum. Und das Eigenheim ist natürlich auch eine Chance für viele kleinere Orte, um überhaupt Menschen zu halten. Wir haben ja durchaus auch Schrumpfungsprobleme und dort kann man eben dann auch noch Eigenheime schaffen. Also das Eigenheim, darauf sollten wir nicht verzichten. Ich glaube, wir dürfen uns auch nicht komplett gegen die Wünsche der Menschen darstellen.
Jetzt haben wir eben gehört, dass bei vielen durch die steigenden Zinsen, höhere Preise beim Baumaterial, der Traum vom Eigenheim zerplatzt ist. Wie sieht es denn eigentlich auf dem Wohnungsmarkt aus?
Ja, der Wohnungsmarkt ist ja insgesamt noch sehr angespannt. Also auch wenn ich eine Mietwohnung suche, ist es immer noch sehr schwierig, gerade in den Ballungszentren, weil das Angebot immer noch zu klein ist, gegeben die Nachfrage, die vielen, die suchen.
Also schwierig insgesamt.
Es ist schwierig insgesamt. Wir haben halt noch immer keinen ausgeglichenen Markt und dadurch haben wir natürlich immer noch Warteschlangen. Es ist natürlich so, dass zumindest jetzt die Mietwohnungspreise nicht unbedingt mehr steigen. Das ist vielleicht ein Vorteil. Und wenn die Löhne irgendwann stärker nachziehen, dass es dann auch ein bisschen erschwinglicher werden kann, das kann durchaus passieren. Wir sehen zum Beispiel auch in Stuttgart oder München, wo es besonders hochpreisig ist, dass auch schon vorher die Mieten eigentlich nicht mehr so stark gestiegen sind. Aber sie sind natürlich auf einem extrem hohen Niveau.
850.000 Wohnungen wurden vergangenes Jahr genehmigt, aber die sind noch nicht fertiggestellt. Das ist der höchste Stand wohl seit 25 Jahren. Also das klingt nicht so, als hätte die Wirtschaft dieses Thema wirklich im Griff.
Ja, wobei ein Großteil dieses Bauüberhangs, also dass eben mehr Genehmigungen als fertiggestellte Wohnungen sind, ist eben auch auf Familien zurückzuführen, wie wir sie vorhin gehört haben, die einfach nicht bauen können, weil die Handwerker fehlen, weil die Kosten aus dem Ruder laufen. Also es ist ein Teil natürlich die professionellen Projektentwickler, aber ein größerer Teil tatsächlich auch Private, die einfach dann auch an ihre Grenzen stoßen.
Ist es gerade für die nicht einfach ein Teufelskreis? Da kommen dann eben die Materialien, die teurer werden. Dazu fehlt dann auch noch das Personal, dann die steigenden Zinsen. Kommt man gar nicht raus.
Das ist im Moment ein furchtbarer Mix. Dann noch die steigenden Zinsen. Das ist ein ganz schwieriger Mix. Und wer nicht über große Reserven verfügt, und die meisten gehen natürlich schon in der Planung an ihre Grenzen, der wird da möglicherweise auch gar nicht fertigstellen können. Das ist wirklich extrem bitter.
Jetzt beteiligen sich die SWR1-Hörerinnen und Hörer an der Diskussion aus Pforzheim, schreibt uns zum Beispiel Jürgen Remmer und sagt, mich beschäftigt die Frage, wie die Thematik in die politische Debatte eingebracht werden kann, dass immer mehr ehemals von Familien bewohnte große Wohnungen und Häuser mittlerweile durch Einzelpersonen, eben durch Witwen und Witwer bewohnt werden. Können wir nicht durch Angebote seniorengerechten Wohnraum für junge Familien schaffen und auch so Seniorinnen und Senioren das Leben erleichtern?
Das ist tatsächlich ein Dauerthema, aber leider zeigen alle Erfahrungen, es ist wahnsinnig schwer, die älteren Bewohner dann dazu zu bewegen, in kleinere Wohnungen zu ziehen. Die meisten sind da einfach verwurzelt, wollen nicht unbedingt gehen. Aber ich sehe durchaus Potenziale, dass man diese Wohnungen auch aufteilt. Dass man zum Beispiel Einliegerwohnungen in Einfamilienhäusern schafft oder dass man größere Wohnungen dann eben aufteilt in kleinere Wohnungen. Das wäre auch für die Älteren durchaus interessant, dann Mieteinnahmen zu bekommen. Also da sind sicherlich Möglichkeiten. Und ich glaube insgesamt, wir müssen den Bestand stärker in den Blick nehmen. Auch was Dachausbauten angeht oder Ähnliches, haben wir noch viele Potenziale, die wir erheben können.
Eine Schlagzeile: Die überwiegende Mehrheit geht von einer Verschlechterung der Geschäftslage in den nächsten 12 Monaten aus. Sie auch?
Ja, das ist schon wahrscheinlich. Also man muss aber natürlich sehen, die Immobilienwirtschaft kommt ja von glänzenden Jahren. Das war ein tolles letztes Jahrzehnt und jetzt verschlechtert es sich da. Und es ist natürlich auch naheliegend mit all den Zinsentwicklungen und Baukosten, dass da auch die Geschäftslage sich verschlechtert.
Jetzt steigen gerade die Nebenkosten rasant an, Beispiel Gas. Macht das eigentlich einen Unterschied im Hinblick auf Mieten oder Kaufen?
Naja gut, die hohen Gaspreise müssen alle tragen, die eben eine Gasheizung haben oder Ölheizung ist genauso teuer. Und ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, auch die wir haben, neben dem Neubau, den wir ja schon thematisiert haben, jetzt auch den Bestand zu ertüchtigen, vor allen Dingen wegzukommen vom Gas. 50% der Haushalte nutzen Gas und das ist eine wirkliche Herkulesaufgabe.
Mieten oder kaufen, wie war es denn da jetzt bisher generell?
Also bis jetzt, ich sag mal bis Ende 2021 hätte ich jedem gesagt, kaufen lohnt sich mehr, weil die Zinsen einfach so wahnsinnig niedrig waren und dass die Preisentwicklung überkompensiert hat. Also wer das Eigenkapital hatte, der hat sich auf jeden Fall mit Wohneigentum besser gestellt. Jetzt so bei 3% sind wir so am Kipppunkt. Da ist es eigentlich mehr oder weniger neutral. Und von daher hat sich natürlich die Lage da deutlich geändert. Ich würde aber immer noch demjenigen raten zu kaufen, der sich das eben jetzt auch leisten kann, weil man natürlich auch was für die Altersvorsorge tut und doch ein Stück Freiheit auch genießt.
Ja, also man zahlt dann auf die eigene Kasse ein.
Richtig.
Ne? Es kommen viele Fragen rein von den SW1-Hörerinnen und Hörern. Simon Staudinger zum Beispiel schreibt, hab mir 2017 eine Eigentumswohnung gekauft und einen günstigen Kredit auf 10 Jahre. Sollte ich mir denn jetzt schon Gedanken machen über die Anschlussfinanzierung in Bezug auf die Zinsen, die könnten dann ja möglicherweise extrem hoch sein.
Ja, das kann natürlich sein. Allerdings kann man jetzt auch noch kein Vorwortdarlehen so weit im Voraus abschließen oder mit sehr hohen Risikoaufschlägen. Ich glaube, es gibt schon gute Chancen, dass bis 2027 dann die Zinsen schon auch wieder runterkommen. Also wenn die Inflation nicht mehr so hoch ist, kann das durchaus sein, dass dann auch wieder niedrigere Zinsen möglich sind. Von daher würde ich da jetzt erstmal abwarten.
Also geht in eine ähnliche Richtung die Frage von Lothar. Eine kurze, vorsichtige Prognose. Wer jetzt noch in einen niedrig verzinsten Bausparvertrag einzahlt und etwas Kapital in der Hinterhand hat, kann der in 6-7 Jahren mit niedrigeren Kaufpreisen für Häuser rechnen.
Ja, Bausparen ist natürlich im Moment ganz spannend, weil man sich damit natürlich wirklich langfristig Zinsen ja auch sichern kann. Und davon profitieren jetzt auch viele Bausparkassen. Das ist sicherlich interessant. Ob die Preise wirklich sinken, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich erwarte eher so eine Seitwärtsbewegung. Und dadurch, dass die Löhne dann irgendwann nachziehen, wird es dann eben auch wieder erschwinglicher. Aber das dauert ein bisschen. Da muss man schon Geduld haben.
Wobei es da schon Schlagzeilen gab, aus der Münchner Region beispielsweise, weil die Märkte dort so explodiert waren und sich kaum jemand was leisten kann, ist jetzt die Rede davon, dass die Zeiten steil steigender Wohnungs- und Hauspreise vorbei sein könnten.
Tatsächlich. Also ich glaube auch gerade in München, aber auch in Stuttgart, da sind die Preisniveaus ja schon sehr hoch. Da kann es vielleicht auch kleinere Korrekturen geben, dass die Preise ein bisschen runtergehen. Wir schauen uns ja immer den Durchschnitt an. Und Durchschnitt heißt natürlich auch, an der einen oder anderen Stelle gehen die Preise vielleicht noch nach oben, vielleicht für besonders energieeffiziente Gebäude, aber manche Preise gehen auch runter. Und ich glaube, es gab auch an der einen oder anderen Stelle Angebote, die waren einfach überteuert.
Sie können das wahrscheinlich beurteilen. Ist die Immobilienbranche einfach ein gefundenes Fressen für Betrugsgeschäfte?
Naja, jeder Boom zieht eben Glücksritter auch an und das war sicherlich auch im Immobilienmarkt so, dass viele dann in den Grundstückshandel auch einsteigen wollten, also Grundstücke kaufen, Baugenehmigung bekommen, teuer weiterverkaufen. Das haben einige gemacht, gerade in Großstädten, gerade auch in Berlin. Und das hat natürlich sicherlich auch die Preise an der einen oder anderen Stelle noch weiter erhöht.
Hier ging es jetzt um Hamburg in der Story um das Holstenareal von der Brauerei. Aber wenn man mal genau hinguckt, auch in Stuttgart gibt es solche Orte, die betroffen sind. Da liegen Bauflächen seit Jahren brach, zum Beispiel der Eiermann Campus. Das war mal als zukunftsorientiertes Stadtquartier geplant. Nichts passiert. Sind das dann einfach die klassischen Spekulationsobjekte?
Ja, es gibt natürlich unterschiedlichste Gründe, warum es dann auch zu Verzögerungen kommen kann. Manchmal liegt es an der Finanzierung, manchmal auch an den fehlenden Bauunternehmen. Das kann auch sein. Manche haben aber sicherlich auch nur den Plan gehabt, das Baurecht zu erhalten und es dann weiter zu verkaufen mit viel Gewinn. Ich glaube, da muss man gegensteuern, indem man dann eben diese Baugenehmigung auch zeitlich beschränkt. Und dann werden die eben auch nicht mehr so viel wert sein, wenn man sie verkauft. Das ist sicherlich eine Möglichkeit.
Naja, dann auch Zahlen aus den vergangenen Jahren, die wirklich schockieren. 10% der Umsätze auf dem deutschen Immobilienmarkt stehen im Zusammenhang mit Geldwäsche, glaubt das Bundeskriminalamt. Und das wären 25 Milliarden Euro jährlich.
Ja, wir haben da zu viel zugelassen. Es war ja bis vor kurzem auch noch möglich, Immobilien bar zu bezahlen, komplett bar zu bezahlen. Das wird jetzt geändert. Wir haben auch nicht wirklich ein Register, so ein Transparenzregister. Das heißt, der Staat, die Kommune weiß oftmals nicht, wem die Immobilien gehören. Wir haben ja jetzt unter anderem auch Probleme herauszufinden, welche Immobilien haben eigentlich russische Oligarchen in Deutschland. Da sind andere Länder dann transparenter und schneller. Und ich glaube, da müssen wir sicherlich nachsteuern.
Da wurden in München, glaube ich, erstmals jetzt Wohnungen beschlagnahmt von einem russischen Abgeordneten. Aber es gibt ja auch regelmäßig Meldungen von Clans, die Immobilien zur Geldwäsche nutzen. Und so richtig beikommen wir der Sache nicht. Woran liegt das? Haben Sie eine Idee?
Naja, wie gesagt, es fehlt so ein bisschen an der Transparenz. Man kann das immer noch gut verschleiern, wem eigentlich eine Immobilie gehört. Und das darf eigentlich nicht sein. Da müssen wir offener werden. Da muss man sich registrieren tatsächlich. Andere Länder sind da weiter, zum Beispiel Großbritannien. Und ich glaube, dann könnte man auch stärker durchgreifen, wenn es solche Fehlentwicklungen gibt.
Warum ist denn Deutschland für Geldwäsche überhaupt so attraktiv geworden? Hat man es denen einfach zu leicht gemacht?
Naja, ich glaube, es gibt auch in anderen Ländern das Thema, dass eben aus allen möglichen Quellen dann eben auch Geld geparkt wird. Und natürlich war die Kombination auch mit den stark steigenden Preisen in Deutschland attraktiv, dass viele gesagt haben, ich lege dann hier das Geld an, gerade auch in Berlin. Plus dann eben, dass man durchaus auch die Besitzverhältnisse einigermaßen verschleiern konnte, durch Scheinfirmen beispielsweise. Das hat es für einige doch sehr attraktiv gemacht.
Wo Sie Berlin gerade ansprechen, wir erinnern uns, der Berliner Bürgermeister Klaus Wowereit verkaufte für mehr als 2 Milliarden Euro Wohnungen aus der öffentlichen Hand. Und dann wird dann jetzt später über Enteignungen diskutiert. Wie passt denn das zusammen?
Ja, das passt natürlich gar nicht zusammen. Ich meine, man muss natürlich sagen, damals war die Zeit anders. Die Perspektiven für Berlin waren nicht so groß und nicht so stark, wie sie heute sind. Aber rückwirkend gesehen kann man natürlich sagen, das war ein Fehler, das in der Weise zu verkaufen. Wobei man aber natürlich sagen muss, die Mieten, die diese Unternehmen jetzt nehmen, wie die Vonovia oder auch andere, die sind nicht deutlich höher als das, was die Kommunalen nehmen. Also da ist auch viel Populismus drin in dieser Vergesellschaftungsdebatte. Aber für Berlin wäre das jetzt ein deutlich problematischer Weg, denn man muss natürlich das ganze Geld erstmal aufnehmen, um diese Immobilienbestände zurückzukaufen. Und das fehlt an anderer Stelle.
Ich könnte mir vorstellen, so wie Christian aus Freiburg geht es vielen Menschen. Er schreibt, ich möchte was gerne zum Thema Gasheizung sagen. Meine Eltern hatten jahrelang eine Ölheizung. Vor 3 Jahren hat meine Mutter auf Gas umgestellt, weil der Staat die Ölheizung weghaben will. Bei uns in der Gegend gab es dann einen Megaboom. Alle haben auf Gas umgestellt und jetzt ist es auch wieder nicht richtig. Wer soll denn das bezahlen? Es kostet alles viel Geld.
Ja, kann ich total verstehen. Ich habe vorhin gesagt, 50% der Haushalte heizen mit Gas und der Anteil ist eben deutlich gestiegen über die letzten Jahre, weil viele gesagt haben, das ist eine günstige Brückentechnologie, bis wir was Besseres, Erneuerbares haben. Und jetzt muss man feststellen, das war ein großer Fehler mit der Abhängigkeit von russischem Gas. Das wird sehr teuer werden, diesen Fehler zu korrigieren. Nicht nur für Haushalte, auch für die Industrie insgesamt. Da haben wir als Gesellschaft insgesamt einen großen Fehler gemacht.
Gibt's was, was Sie jetzt aktuell empfehlen?
Ja, ich glaube, man muss ein bisschen abwarten, welche Technologien da wirklich sich durchsetzen. Wärmepumpen sind eine Möglichkeit, allerdings auch nicht immer ausgereift und passt nicht zu jeder Immobilie. Ich hoffe, dass wir da mehr Innovationen erleben, dass man vielleicht Vorhandenes auch an der einen oder anderen Stelle noch weiter nutzen kann. Aber so eine ganz schnelle und einfache Lösung gibt es da einfach nicht.
Wenn Sie die Innovation ansprechen, auf der anderen Seite unsere Regulierungswut.
Richtig.
Da gibt es doch 2 Dinge, die sich widersprechen, oder?
Richtig, genau. Also wir müssen jetzt tatsächlich, wir brauchen Innovationen, um in der energetischen Sanierung besser zu werden. Wir müssen da über manche Hemmnisse auch reden. Aber das geschieht leider auch nicht so leicht. Und aber es ist dringend notwendig, dass wir da eben überlegen. Vor allen Dingen müssen wir auch mehr übers Quartier nachdenken. Nicht das einzelne Gebäude, sondern wie man ein ganzes Quartier neu beheizt. Vielleicht auch mit einzelnen Heizkraftwerken, die man da etablieren kann. Ich glaube, da gibt es schon noch Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, die man erschließen kann.
Neudenken ist also wichtig, nehmen wir mit. Mechthild Geiger aus Taube-Bischofsheim hat sich gemeldet und sagt, wenn ich durch die Ortschaften radle, fallen mir sehr viele Leerstände auf. Die sollten doch vorrangig genutzt werden, bevor man immer wieder neue Baugebiete erschließt. Da gibt es dann auch noch Scheunen, da gibt es Nebengebäude. Man sollte vielleicht auf Besitzer mehr Druck machen. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist vor allen Dingen ein Thema in ländlichen Regionen. Wir haben ja doch viele ländliche Regionen, die eher schrumpfen. Es gibt leider so einen Automatismus bei manchen Bürgermeistern, die sagen, der Ort schrumpft, da muss ich mehr Neubau schaffen, damit es attraktiver wird. Das schafft aber eigentlich nur noch weiteren Leerstand. Und das ist richtig, wir müssen uns da auf den Bestand konzentrieren. Ich glaube nicht unbedingt durch Druck, sondern teilweise auch durch Fördermittel. Zum Beispiel diese Programme Jung kauft alt, ja, dass es eine Zulage gibt, wenn man eben im Bestandsgebäude kauft. Das ist ganz wichtig, damit nicht noch mehr Leerstand in diesen Regionen entsteht.
Wenn Sie die Generationen jetzt gerade ansprechen, Beate meldet sich da, hat leider nicht dazu geschrieben, woher. Zur Idee, größere Wohnungen an ältere Menschen, von älteren Menschen zu teilen. Eventuelle Mieteinnahmen müssten dann versteuert werden und dazu muss der Vermieter dann für eventuelle Reparaturen aufkommen. Das kann für ältere Personen oft ein größeres Problem sein. Nicht alle Vermieter sind vermögend, schreibt sie.
Das ist richtig, aber in der Regel wird es schon mit einem positiven Ertrag verbunden sein. Und man kann natürlich auch überlegen, ob zum Beispiel die Kommune das übernimmt, die Vermietung, und der Vermieter dafür etwas natürlich bezahlen muss, etwas weniger Erträge hat, aber so auch ein Risiko abgeben kann. Also ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man die Modelle gestalten kann, ohne dass es eine Belastung für die Älteren wird.
Viele Kommentare der SW1-Hörerinnen und Hörer erreichen uns. Birgit schreibt zum Beispiel, ich glaube auch, dass es viel Leerstand in Städten gibt, weil die Vermieter nicht mehr viele Rechte haben. Was macht man, wenn man den falschen Mieter erwischt hat und dieser das Eigentum nicht pflegt und man keine Möglichkeiten hat zu kündigen? Viele wollen sich diesen Ärger nicht ans Bein binden. Unsere Gesetze sind sehr mieterfreundlich. Wie ordnen Sie es ein?
Also der Leerstand in den Großstädten ist extrem niedrig. Es gibt wenig leerstehende Wohnungen und das Thema Mietnomaden ist natürlich ein ganz ärgerliches, aber Gott sei Dank sehr, sehr selten. Aber es ist richtig, für den Vermieter ist es dann oftmals schwer, den auch loszuwerden und der finanzielle Schaden kann natürlich extrem sein.
Wie ist es denn überhaupt in den Städten jetzt durch Corona? Viel Leerstand in den Bürogebäuden? Gibt es da schon merkliche Veränderungen?
Naja, so ganz viel Leerstand in den Büros gibt es gar nicht. Die Mieten sind sogar weiter gestiegen von den Bürogebäuden. Man muss ja sehen, man muss die Abstände einhalten. Dadurch kompensiert man eben auch, dass manche im mobil arbeiten. Und es gibt viele Unternehmen, die da einfach noch experimentieren und noch keine festen Lösungen gefunden haben, wie sie zukünftig mit dem mobilen Arbeiten umgehen. Von daher gibt's auch noch nicht so große Leerstände.
Hier kommt jetzt eine Frage an, die ist etwas kryptisch, aus Wörth am Rhein von Schenk. Schade, dass meine Frage nicht beantwortet wurde. Soll ich eine nicht gebaute Immobilie im Voraus finanzieren? Denn mir würde abgeraten, dies zu tun und die Immobilien würden gebaut.
Ja, also es geht wahrscheinlich darum, ob man jetzt die Zinsen sich schon sichern soll für etwas, was jetzt noch gebaut wird. Das ist extrem schwierig zu sagen, wie sich die Zinsen weiterentwickeln werden. Ich glaube schon, dass in der mittleren Frist, 3 bis 5 Jahre, wir vielleicht auch wieder niedrigere Zinsen sehen. Insofern würde ich jetzt nicht extrem lange mich binden wollen, weil das eben auch mit hohen Zinsaufschlägen verbunden ist. Aber klar, da bleibt eine Unsicherheit.
Dann ist es ja in Deutschland so, dass wir, wenn wir auf Europa gucken, ja den Eigenbesitz gar nicht so, also ich weiß nicht, Sie können es prozentual wahrscheinlich einschätzen.
45% der Haushalte sind Selbstnutzer. Das ist extrem niedrig im Verhältnis zu anderen Ländern.
Frankreich, Italien, die stehen ganz anders da.
Deutlich über 50%, Niederlande über 60%. Das ist richtig. Wir haben da eigentlich eine Chance vertan im letzten Jahrzehnt. Da hätten viel mehr Menschen ins Wohneigentum kommen können, was ja auch wichtig wäre für die Altersvorsorge, was aber auch zum Beispiel dazu beiträgt, dass die Vermögen gleichmäßiger verteilt sind. Da steht Deutschland eben auch schlecht da, weil es so wenig selbstgenutztes Eigentum gibt.
Sie haben ja den Blick auf die junge Generation. Sie unterrichten an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Wie ist es da? Ist da ein anderes Bewusstsein da?
Ja, ich glaube, viele junge Menschen haben schon wahrgenommen, dass es eben Chancen gibt, auch wenn man Wohneigentum erwirbt, gerade wenn man es früh erwirbt. Genauso wie sie eben auch gesehen haben, dass es im Aktienmarkt durchaus Chancen gibt. Da hat sich auch etwas verändert. Und ich hoffe, dass sich das transportiert und man eben die Rahmenbedingungen für denjenigen, der selber kaufen möchte, dann auch verbessern. Zum Beispiel dadurch, dass die Grunderwerbsteuer jetzt gesenkt wird für Selbstnutzer.
Dann sage ich herzlichen Dank für diese Einordnung heute Vormittag, Professor Michael Vogtländer.
Sehr gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.